Pfiffis drauf. Und was ihr dann noch hört, sind unsere Familienbanden, die hier alle rumhängen.
Genau. Genau, wen ihr gleich noch hört, ist Hannes.
Genau, Hannes ist auch da.
Einen schönen guten Abend.
Siehst du, manche hören uns aber auch am Morgen.
Hallo allerseits, wann immer ihr uns hört.
Sehr schön. Und warum wir Hannes heute neben uns sitzen haben, ist, weil Hannes jemand ist, der nicht nur relativ frisch zum Geocaching gekommen ist, sondern der auch, so kenne ich ihn, jede Software, die er in die Finger bekommt, immer gleich erstmal ausprobieren muss.
Und er hat auch was dabei. Guckt mal.
Das ist ein XDA.
Orbit 2.
Das heißt, der hat GPS eingebaut.
Genau, und für alle Leute, die sich noch kein Garmin leisten können oder sich keinen zulegen wollen.
Ist das eine ganz schnieke Alternative?
Das sieht auch sehr schnieke aus, muss ich mal so sagen.
Ein bisschen iPhone-mäßig, ne? So mit der, mit der glatten Oberfläche. Mhm. Aber es soll ja gar nicht um die Hardware gehen. Ein ganz wertiges Gerät. Aber es soll ja gar nicht um dieses Gerät selber gehen. Wir wollen ja keine Werbung für den Hersteller machen so. Sondern wir wollen mal gucken, was da so an Software für Geocaching läuft. Und offensichtlich hat Hannes da eine Entdeckung gemacht.
Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt seit kurzem beim Geocaching dabei. Und nachdem ich mir ein paar Sachen angeguckt habe, die auch Paperless Caching ermöglichen, hatte ich zuerst CacheWolf drauf. Und nachdem mir das jetzt zu langsam erschien, habe ich eine ganz nette Alternative gefunden und die heißt GeoScout.
Nette Alternative zu CacheWolf, aber nicht kostenlos, das müssen wir gleich vorweg sagen.
Nein, es ist nicht kostenlos. Ich habe es jetzt noch in der Testversion, die ist noch ein paar Tage gültig, also es gibt einen Monat Testzeitraum und dann soll das, glaube ich, $40 kosten, ist nicht wenig, aber beim jetzigen Dollar-Euro-Kurs noch halbwegs erschwinglich.
Die erste Oberfläche nimmt ja sozusagen das Handy komplett ein, wenn ich das richtig sehe. Ne? So eine Hyperoberfläche, die sich erstmal drauflegt, komplett aufs System.
Das war jetzt noch ein anderes Programm. Also die Oberfläche von GeoScout, die läuft auch im Fenster. Hat verschiedene Hauptrubriken, die man sich anzeigen lassen kann. Das ist einmal ein normal GPS mit der üblichen Ansicht der Satelliten und der Koordinaten und noch Zusatzinformationen. Das zweite Wichtige fürs Geocachen ist die Liste der Caches. Und hier ist sicherlich ganz interessant, dass man sie einerseits über GPX-Files importieren kann, aber auch sozusagen live übers Netz sich zu den umliegenden Koordinaten Geocaches importieren kann.
Das heißt, eigentlich gut für Dienstreisen, oder?
Du gehst dahin und in dem Moment holt dein, also wenn du in der Nähe bist, holt dein Handy sich die entsprechenden GPXs.
Genau, also ich lese die Koordinaten quasi per GPS ein und dieses Programm ist auch an die Plattform von geocaching.com gekoppelt. Wer da also einen Account hat, hinterlegt die Daten im Programm und somit können auch die kompletten Daten, die man sich auch, wenn man einen GPX-File sich von geocaching.com exportiert, direkt eingelesen werden in das Programm.
Sehr praktisch, ne?
Also spidert also, ne? So ein bisschen wie CacheWolf auch, ne? Ja. CacheWolf hat ja auch auf Wunsch, konnte der das ja auch. Ja. Es wurde allerdings immer dazu gesagt, dass es nicht so gern gesehen ist. Weißt du, ob die Hersteller irgendwie kooperieren mit Geocaching.com?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also diese Software ist, ich hoffe auch nicht, dass die Leute, die das entwickeln, Probleme kriegen.
Na, eigentlich immer eher der User, ne? Also wer zu viel spidert, wird vielleicht, weiß ich nicht, Premium-Mitgliedschaft hochgesetzt auf preislich oder so.
Genau. Also es ist ja auch so, dass man muss hier beachten, dass das Verzeichnis basiert ist, die Verwaltung. Also man macht sich am besten, wenn man jetzt irgendwo hinfährt, ein neues Verzeichnis für den Ort und dann importiert man, sage ich mal, 20 bis 50 Caches in dieses Verzeichnis, alles was darüber hinausgeht. Also wenn man sich jetzt einen GPX-File von 500 Caches reinladen würde das beim Aufbau des Verzeichniseinlesens zu lange dauern, jedenfalls für so einen XDA, wie ich ihn hier habe.
Aber XDA hat ja schon ganz schön was unter der Haube, ne? Also sozusagen, hast du den Eindruck, dass GeoScout das auch nutzt? Oder
auf jeden Fall. Wie gesagt,
kann ich auch mit einem Billig-Handy, hier mit einem Billig-PDA daran?
Also ich denke mal, das geht auch mit einem etwas langsameren Gerät. Wie gesagt, ich war von Geo... CacheWolf.
CacheWolf.
ich war von CacheWolf von der Geschwindigkeit ein bisschen genervt. Ja. Und
ich finde das selbst auch mal irgendwie sehr langsam gewesen.
Dieses hier ist wirklich relativ schnell. Also, und wenn ich hier diese Liste habe, dann kann ich mir zum Beispiel die sortieren lassen, welcher Cache jetzt am ehesten in der Nähe ist. Und dann gibt es hier noch die dritte Ansicht, die Detailansicht zum einzelnen Cache.
Mhm. Die sieht ziemlich ähnlich aus wie das Listing bei geocaching.com.
Ja, mhm. Da gibt es erstmal die Zusammenfassung, Summary, Cache-Name, Koordinaten, Schwierigkeit, Terrain und die wichtigsten Informationen. Man selber kann hier noch einstellen, ob man ihn gefunden hat oder nicht. Dann im nächsten Reiter die Beschreibung des Caches mit allen möglichen Informationen, die auch auf der geocaching.com-Seite stehen. Und
Hint?
Der Hint steht schon auf der ersten Seite der Zusammenfassung.
Entschlüsselt oder?
Man muss hier noch einmal auf Decrypt.
Also das ist standardmäßig verschlüsselt.
Verschlüsselt und wenn man draufklickt, geht der Hint auf.
Logs hast du auch mit drin?
Ja. Bevor ich dazu was sage, es ist immer noch ein Fenster unterhalb, wo man sich Notizen machen kann. Die werden dann intern auch immer mit abgespeichert. Also wenn man jetzt Stichpunkt Paperless Caching sich irgendwelche Variablen...
Schnell gefunden, vielen Dank.
Nein, aber so irgendwelche Variablen für Rechenaufgaben oder Rätsel, das kann man sich hier rein gleich notieren. Dann kommt hier die Wegpunktverwaltung, falls man einen Multicache hat. Da kann man die einzelnen Wegpunkte auswählen und auch als Ziel setzen. Eine Karte wird importiert aus Microsoft MapPoint, worauf man sich...
Online, also die wird...
Das wird kachelweise aus dem Netz gezogen und man kann beim Importieren sagen, ziehe dir gleich die Karten mit. Das dauert dann natürlich, man sollte auch einen entsprechenden Datentarif haben, sonst sollte man das lieber zu Hause machen.
Cashwolf hat die von Expedia, glaube ich, mal geholt, ne?
Genau.
Sofern man nichts anderes angegeben hat.
Genau. Was für einen Eindruck hast du hier von den Karten, von diesen Microsoft?
Die sind, sage ich mal, wenn man nicht gerade durch den tiefsten Wald läuft, sind sie ganz okay. Also wenn es jetzt allerdings um detaillierte topografische Informationen geht, sind sie wahrscheinlich nicht optimal.
Also eher grobe Karten mit kleineren, also sozusagen die unbefestigten Wege sind noch drauf oder nicht?
Es kommt drauf an. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass sie sie mit drin haben, aber ich würde nicht davon ausgehen. Also das ist offenbar jetzt auf irgendeinem Berg und die Hörer sehen das jetzt nicht, aber man sieht hier die erste kleine Straße, die hier abseits läuft. Und man wird also Wanderwege eher nicht drauf finden, denke ich, ne? Aber dazu benutze ich dann meistens eine zweite Applikation, da kommen wir dann noch. Aber es ist auf jeden Fall ganz gut zur Orientierung.
Das ist die Navigationsseite, ja? Mit der ziehe ich los, wenn ich dann ins Feld gehe.
Genau, das nächste ist dann der Kompass, wo ich auch mir das Ziel anzeigen lassen kann und mich darauf zubewegen kann. Weitere Rubrik sind dann die von dir angesprochenen Logs. Mhm. Die kann ich mir dann noch getrennt importieren.
Ah, ja.
Hier direkt übers Web, sodass man sie erstmal nicht standardmäßig mit drin hat. Und als letzte Rubrik noch eventuelle Spoilerbilder, die man sich noch reinziehen kann.
Kriege ich die Daten da auch wieder raus?
Man kann in der Listenübersicht... du meinst exportieren. Du meinst nicht, ob ich sie löschen kann?
Nee, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, da bestimmte Notizen gemacht habe und Daten hinterlegt habe in den einzelnen Datensätzen, kriege ich die dann irgendwie exportiert und weitergenutzt?
Also das ist noch ein Schwachpunkt des Programms. Die Exportfunktionen lassen noch zu wünschen übrig. Also
Tracks?
Auf der Karte wird zum Beispiel der Track mitgeloggt, also getrackt. aber es gibt in diesem Programm keine Möglichkeit, habe ich bis jetzt jedenfalls nicht gefunden, das zu exportieren. Wie gesagt, es ist jetzt noch eine Entwicklung, das ist Version 1.4.2. Es sind seit der letzten Version schon ein paar Features wieder hinzugekommen, also ich denke mal,
die arbeiten
man kann auch damit in Zukunft rechnen.
Mhm. Du hast vorhin was gesagt, Kartenverwaltung über eine andere Software, was wäre das?
Ja, also zum einen habe ich mir hier, das war das erste Programm, was ich mir gekauft habe, der GPS Tuner heißt das. Der ist jetzt im Jahr 2008, soweit ich das gelesen habe, vor allen Dingen sehr gut geworden durch seinen Import von Online-Kartenmaterial. Es wird, das ist auch eine Shareware, die kostet Geld. Wenn ich mich nicht täusche, sind es im Moment 29 oder 30 Euro für die Lizenz, für die normale Lizenz. Es gibt noch eine Geo-Lizenz, die mehr kostet. Die kann dann noch Flächen messen, das ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Und manchmal in dem Online-Shop, wie ich sie gekauft habe, gibt es auch im Angebot. Ich habe dann, glaube ich, 19 Euro für bezahlt. Und ja, es gibt einerseits noch eine Software dazu, die nennt sich Map Calibrator. Die kann quasi die Karten, die auch online direkt gezogen werden können aus dem Netz, am heimischen Computer können da importiert werden. So Ausschnitte, die, ich glaube, 1800 mal 1800 Pixel. In den verschiedensten Auflösungen von Google Maps, Google Topo, die Satellitenbilder von Google Maps, also Google Sat, beziehungsweise von Google Earth. Dann OpenStreetMap ist seit kürzerem dabei.
Das ist ja cool.
Und für Europa nicht ganz so interessant, die Terra Sat und die Terra Topo, aber das ist eher was für Amerika.
Mhm.
Also das ist für mich jetzt im Moment die Software, die ich benutze, wenn ich mal einen Track mitloggen will und den später auch exportieren will.
Also da hast du auch deinen Standort drauf, weil du das GPS anschaltest und kannst dann auch gucken, wo du dich auf der Karte bewegst oder wie?
Genau. Also die Funktionen, die sind wirklich sehr umfangreich. Also ich denke mal, das ist in erster Linie auch was für Wanderer. Es hat aber auch eine sehr gute Wegpunktverwaltung, wo man rudimentär, sag ich mal, auch Geocache drin verwalten kann. Es steht dann aber nur in der Wegpunktbeschreibung, dass es halt ein Cache ist. Also es wird quasi nur die Überschrift importiert, wenn man GPX hier einliest. So, ne? Aber man kann GPX importieren und kann sich dann quasi die Wegpunkte hier anschauen, kann auch neue Wegpunkte anlegen, wo man gerade vorbeigeht. Man kann POIs verwalten, Tracks, Routen. Ansonsten hat es noch...
Hat es so eine Navigationseinheit mit dem Kompass?
Ja, hat es auch.
Das ist doch eigentlich ein richtiges Rundumprogramm.
Es ist ein richtiges Rundumprogramm. Also wie gesagt, also für paperless Cachen reicht es nicht, dafür Geoscout. Aber
also brauchst du eine Datenbank dazu.
Aber, ne? Aber ansonsten, was Navigation angeht und mit verbundenem Kartenmaterial, Online-Kartenmaterial, ist es für mich wirklich bis jetzt sehr praktisch gewesen. Es gibt noch eine dritte Applikation, vielleicht am Rande noch erwähnen, das ist Magic Maps to Go. Jetzt gerade in einer neuen Version erschienen, wo man ziemlich detaillierte topografische Karten als Rasterdaten einbinden kann. Das kostet sowohl das Programm als auch die Karten kosten aber Geld. Ne?
Was war jetzt dein erster Cache, den du damit gehoben hast? Oder mit welcher Software hast du deinen ersten Cache gehoben?
Den ersten Cache habe ich mit GPS-Tuner gehoben. Mit einer importierten Karte von Google Maps. Und das war auf Usedom der Cache Ameisenwald von Teddy Teufel.
Ah.
Am Ostersonntag.
Bekannter Name, ne?
Ja.
Teddy Teufel.
Ja.
Auch ein ganz aktiver.
Ja.
Und hattest du das Gefühl, dass die Koordinaten dich viel in die Irre geschickt haben? Bist du viel gehüpft? Also wie ist das GPS-Modul in dem Ding?
Ich bin, also es ist das ein oder andere Mal gehüpft. Allerdings vermute ich, dass das vielleicht nicht auf das Programm zu schieben ist, sondern vielleicht an der Empfangsqualität des GPS, weil das ist mir auch schon bei anderen Programmen aufgefallen, dass es mal hüpft. Also da bin ich jetzt nicht sicher, ob es wirklich auf das Programm zu schieben ist. Oder
wie ist
auf
so dichter Wald, wenn du so richtig so Baumkronen über dir hast, wie ist da der Empfang?
Relativ gut, also besser als der Bluetooth-GPS-Empfänger, den ich vorher hatte. Da bin ich eigentlich recht zufrieden mit. Also
wie war es heute im Vergleich? Also wir hatten ja heute fast den direkten Vergleich mit Koordinaten hier von dem Multi, was wir gelegt haben.
Also ich hatte von den vier Stationen, glaube ich, die Koordinaten. Also die weiteste Entfernung, die ich mir drauf hatte, waren, glaube ich, 6 Meter. Ansonsten war das in dem Bereich.
Bist du da angekommen, wo wir euch haben wollten?
Genau. Also das war eigentlich okay. Muss ich sagen.
Nee, aber was du schon gemacht hast, ist die, wie ich immer gerne sage, Königsdisziplin des Cachens, nämlich den Lost-Place-Besuch.
Den Lost-Place-Besuch,
ihr wart unseren Flughafen angucken, ne?
Ja, wir haben uns, das wollte ich eigentlich schon machen, bevor ich zum Geocachen gekommen bin. Und zwar ist das ein ehemaliger Flughafen der Roten Armee, südlich von Templin bei Groß-Dölln. Und der liegt quasi mitten im Wald in der Schorfheide versteckt. Und ja, es ist ein ziemlich riesiges Areal. Die Flugbahn ist, glaube ich, 4 Kilometer lang. Da sind damals die großen Frachtflugzeuge, die Antonovs, gelandet. Also nur zu DDR-Zeiten war das, ja, es gab kein Google Earth. Und
man durfte da auch nicht so einfach drüber fliegen.
Man durfte da nicht so drüber fliegen und kam da auch nicht so recht ran. Also es ist ja gut von Wald umgeben, ja. Und das war ganz interessant, weil da sehr viele alte Gebäude noch stehen, also von der Kommandantur, und es ist ein ziemlich netter Lost Place, weil man sieht halt noch viele Sachen, die rumliegen, also Bilder an den Wänden sind noch da oder hier mal ein Schrank mit alten Akten oder ein Lenin-Relief an der Wand. Also es ist schon sehr interessant.
Aber ihr habt doch da gecached, ne?
Wir haben da gecached, wir haben einen Traditional da gefunden, eine Dose, das war kein größeres Problem. Der Multi, der sich da noch befindet, ich glaube, er heißt...
Bruchlandung und ist von Hornisia. Hm?
Ja, ja, also dafür hätten wir mehr Zeit einplanen müssen und wahrscheinlich, also wir sind dort an der... Die erste Station haben wir noch geschafft, die zweite haben wir überhaupt nicht das gefunden, was es zu finden galt in der dritten Station. Da lief uns nachher die Zeit davon, weil das Gelände muss nämlich abends bis 21 Uhr verlassen werden. Hm.
Kann man diese, kann ich, muss ich mir das so vorstellen, dass ich diese 4 Kilometer langen Bahnen auch mal mit dem Auto lang brettern kann?
Das kann man. Das wird davon sogar dazu genutzt, von einem Driving Center, um dort Fahrtrainings durchzuführen oder eben auch Leute, die ihren Wagen mal am Wochenende ausfahren wollen, dass sie sich da mal ein bisschen
austoben. Also sprich, das können. Ist nicht offen. Also da muss ich dann bezahlen für, oder wie?
Da muss man wahrscheinlich für bezahlen und man sollte die Landebahn auch nicht wie wir unbedingt betreten, weil dann gleich jemand kommt und einen darunter scheucht.